Hallo und herzlich willkommen zur vierten Tür des Fokus on Linux Adventskalenders. Und dieses Jahr gibt es auch wieder ein sehr spannendes Jubiläum zu feiern, wie ich finde. Und zwar geht es um OpenStreetMap. Das Projekt feiert nämlich das 20-jährige Bestehen. Und wir freuen uns sehr, dass wir zu dem Thema heute einen Gast mit dabei haben, nämlich den Jochen Topf. Hi.
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ist ja auch ein wirklich spannendes Thema. Was mich gleich zur ersten Frage bringt, von dir weiß ich, dass du dich schon sehr lange im OpenStreetMap-Kontext bewegst. Wie bist du denn dazu gekommen und welche Rolle spielt denn OpenStreetMap heutzutage in deinem Leben? Erzähl doch mal.
Ich habe irgendwann, das Projekt ist ja 2004 gegründet worden, also vor 20 Jahren. Und ich habe irgendwann, als das Projekt wahrscheinlich so knapp zwei Jahre alt war oder sowas, habe ich einen Vortrag gehört von dem Gründer, Steve Coase von dem Projekt, bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich aus irgendeinem Grunde war und habe gedacht, oh, ist ja cool, nette Sache, und habe aber auch irgendwie gesehen, da ist ja überhaupt noch gar nichts da und habe gedacht, naja, guckt mal halt mal später mal wieder, ob das was wird oder eines von diesen vielen Projekten ist, die jemand groß ankündigt und die dann nichts wird. Und dann habe ich halt irgendwie ein Jahr später nochmal geschaut und habe gedacht, hey, da ist ja ein bisschen was passiert und kann ich ja mal ein bisschen mal probieren. Damals war es so, da gab es ja noch keine Smartphones oder so, das hatte da niemand. Man hat dann damals ein GPS-Gerät gebraucht, um bei OSM mitmachen zu können. Hab mir also so ein Garmin-GPS-Gerät gekauft und dann einfach mal ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren und die Tracks aufgezeichnet von dem GPS-Gerät und dann irgendwie geguckt, wie ich die da bei OpenStreetMap reinkriege und so. Und genau, also das war damals, war wirklich die Karte fast leer. Aber ich habe dann festgestellt, gerade wollte ich meine Daten da hochladen irgendwie und da beitragen und sehe, hey, da ist ja schon was in der Nähe von, wo ich damals gewohnt habe, in Karlsruhe. Da sind ja schon andere Sachen irgendwie. Und dachte, wo kommen die her? War damals aber jetzt nicht so, dass man das irgendwie rauskriegen konnte oder so, wer da vielleicht was hochgeladen hat oder wer da sich dahinter versteckt. Und dann war ich das nächste Mal bei unserem lokalen Linux-Stammtisch, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben und habe da erzählt von dem Projekt und dass ich da mitmache. Und da meinte irgendwer Gesprächspartner, ja, das ist doch der Christoph, der sitzt doch da hinten, den ich seit vielen Jahren kannte von dem Stammtisch, der macht da auch mit bei dem Projekt. Und so sind wir dann da von Linux-Nerds zu OpenStreetMap-Nerds auch so ein bisschen geworden und haben dann uns gegenseitig so ein bisschen geholfen und ergänzt und haben mit OpenStreetMap da gemeinsam angefangen. Und Christoph ist jetzt schon seit Jahren nicht mehr aktiv da, aber ich bin immer noch dabei und habe es auch zu meinem Beruf gemacht, das Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin schon seit vielen Jahren Softwareentwickler. Eigentlich habe ich vorher andere Dinge gemacht und jetzt habe ich dann gesagt, hey, OpenStreetMap braucht auch Software. Ich mache da auch mit oder habe da mal angefangen, dann irgendwie kleinere Sachen zu schreiben und so. Und genau, habe halt ganz viel Software in dem Bereich inzwischen geschrieben, habe einen Beruf draus gemacht und ja, jetzt ist das doch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben geworden irgendwie und ich bin an ganz vielen Stellen da aktiv.
Sehr schön. Das heißt, du entwickelst die Software dann weiter oder schreibst du Apps, die man dann benutzen kann, um Kartenmaterial zu pflegen? Was sind da so deine Aufgaben?
Also ich habe verschiedene Softwareprojekte, an denen ich dran bin. Also die meisten Sachen sind jetzt nicht irgendwie End-User-Facing, also das wird jemand, der jetzt OpenStreetMap benutzt, einfach so nicht direkt sehen. Eine Software, die von mir ist, heißt Osmium. Das ist so eine Art Schweizer Taschenmesser-Tool, sage ich jetzt mal, um OpenStreetMap-Daten zu verarbeiten. Damit kann man die filtern und Extrakte berechnen, wenn man nicht mit den ganzen Daten arbeiten will, sondern nur Teil daraus. Und man kann es umwandeln von einem Format ins andere und solche Dinge. Mhm. Und das wird also ganz viel benutzt für alle möglichen Sachen, wenn man eben so mal so ein Zwischentool braucht. Also das ist so eine Sache. Ein anderes Tool, das ich nicht selber angefangen habe, aber wo ich dann eingestiegen bin, seit ein paar Jahren mitmache, heißt ein ganz furchtbarer Name, OSM2PGSQL. Damit kann man die OpenStreetMap-Daten in eine Datenbank, in eine Postgres-Datenbank reinlesen. Und das ist so ein Tool, was dann auf dem Weg von den OpenStreetMap-Daten zur fertigen Karte sozusagen verwendet wird. Mhm. Und ein anderes Tool, was von mir ist, ist TagInfo. Das findet man unter taginfo.openstreetmap.org. Das ist ein Tool, wo man sich anzeigen lassen kann, Informationen über die Tags. Haben wir jetzt noch nicht erklärt, was Tags sind, aber Tags bestimmen quasi, wenn man bei uns Daten einträgt, was überhaupt ist, ob es ein Restaurant ist oder ein Briefkasten oder eine Straße oder ein Weg oder ein Baum oder irgendwas. Das wird mit den Tags gemacht und man kann sich dann über dieses Tool anzeigen, welche Tags alle gibt und wie häufig die verwendet werden und wo, und kann sich die Erklärungen abrufen und so. Das ist also so ein anderes Tool, was von mir ist. Und es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen so.
Ja, spannend. Ich habe die Seite mal parallel aufgemacht. Da sieht man auch wunderbar so eine riesige Tech-Cloud aus so Keys, die verwendet werden. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann sieht man, dass hier halt besonders viel Gebäude und Highways eingetragen werden. Und so Dinge wie Footway oder Bänke dann eher weniger. Gibt also auch einen guten Eindruck darüber, was denn so gerne vertaggt wird.
Richtig, ja. Das genau, soll auch so ein bisschen Lust drauf machen, da mal reinzuschauen, was es alles an Möglichkeiten gibt. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt natürlich, den man da in der Tech Cloud sieht. Aber das ist ja, was OpenStreetMap auch ausmacht, dass klar, manche Sachen werden häufiger als andere Sachen eingetragen. Manche Sachen sind in der echten Welt ja nur auch häufiger als andere Sachen. Aber das ganz wichtig bei OpenStreetMap ist ja auch, dass wir nicht nur so eine Karte haben, die für alle passt sozusagen, sondern wir haben eine Geodatenbank, wo jeder das beitragen kann, was er oder sie gerne möchte. Mhm. Und dann kann jeder, der eine Karte macht, kann dann sich die Sachen aussuchen, die auf der Karte erscheinen sollen. Und so gibt es ja ganz verschiedene Arten von Karten, die man daraus machen kann, indem man eben die passenden Tags auswählt, die auf der jeweiligen Karte erscheinen sollen. Und kann man eben eine allgemein nutzbare Karte oder eben eine Wanderkarte machen oder eine Karte für Skifahrer oder eine Karte für Eisenbahnenthusiasten oder was auch immer es ist.
Und da gibt es ja die verschiedensten Ableger. Also ich war auch, und das bringt mich zu der Idee, wie wir zu dieser Folge gekommen sind, auf der FrostCon. Da hatte Frank Tscheile, Grüße gehen raus, auch einen ganz tollen Vortrag über 20 Jahre OpenStreetMap gehalten. Und da habe ich dann auch gesehen, es gibt zum Beispiel spezielle Campingkarten, die dann auch das Material von OpenStreetMap eben benutzen. Oder für Leute, die gern tauchen oder Leute, die gern Boot fahren. Also da gibt es sehr viel Special Interest Projekte, die dann nochmal die Metadaten weiter verfeinern.
Genau, und das ist eigentlich das, was das so spannend macht, das Projekt. Ne? Also jetzt die von dir erwähnte, zum Beispiel diese Campingkarte, opencampingmap.org ist die Webseite. Da kann man dann eine ganze Menge an Informationen abrufen, wenn sie eingetragen sind. Nicht für alle Campingplätze ist das auch wirklich im Detail eingetragen, aber bei manchen ist richtig viel Detail eingetragen. Okay, gibt es da jetzt irgendwie Toiletten, gibt es da Duschen? Was sind denn Öffnungszeiten? Ist nur manchmal zu manchen Zeiten im Jahr offen? Oder wie viele Stellplätze gibt es? Ist es jetzt für Camper oder für Zelte oder alle solche Informationen? Und die werden da speziell aufbereitet und schön dargestellt, sodass man da leicht mitarbeiten kann.
Sehr schön. Lass uns trotzdem nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Nehmen wir mal an, irgendjemand von unseren Zuhörenden hat die letzten 20 Jahre unterm Stein gelebt und hört heute zum ersten Mal von OpenStreetMap. Wie würdest du das kurz zusammenfassen?
OpenStreetMap ist ein internationales Projekt, ein Community-Projekt. Gemeinsam wollen wir eine Weltkarte, eine Karte der Welt schaffen. Gemeinsam heißt, wir arbeiten wirklich alle zusammen an einer Karte, an einer Geodatenbank eigentlich. Ja, eben nicht nur an der Karte, haben wir ja schon thematisiert, sondern wir haben eine Datenbank von Geodaten, an der wir zusammenarbeiten. Es ist also nicht so wie bei vielen Social-Media-Sachen oder sowas, dass jeder sein eigenes irgendwie seine eigene Karte bastelt, sondern wir arbeiten zusammen an einer Karte. Abdeckung ist wirklich weltweit. Also das geht bis in die Antarktis und so. Wird da alles erfasst. Und frei heißt, jeder kann die Karte bzw. diese Daten dann frei benutzen. Das ist so ganz ähnlich wie bei Open Source Software eben auch oder bei Dingen wie Wikipedia oder sowas. Wir haben eine spezielle Lizenz, die Open Database License, die halt erlaubt, dass man diese Kartendaten für alles Mögliche benutzt. und wie gesagt, seine eigenen Karten draus machen kann oder auch Navigationen drauf machen kann oder andere Anwendungen. Und jeder kann also diese Daten runterladen und selber damit machen, was man will. Das einzige wesentliche Anforderung ist eigentlich, dass man immer dazu schreiben muss, dass die Daten von OpenStreetMap kommen. Dann muss man so einen kleinen Copyright-Hinweis auf seine Daten anbringen, weil das ist halt uns wichtig, dass die Leute auch sehen können, dass da OpenStreetMap dahinter ist. Mhm. Weil nur dadurch kommen natürlich auch neue Leute zu uns, die eben sehen, da gibt es OpenStreetMap und hey, da kann man ja mitmachen.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das wäre jetzt direkt die nächste Frage gewesen. Ich stelle mir das so vor, in 20 Jahren ist da bestimmt super viel passiert. Das muss ja eine immens große Geodatenbank sein. Klingt auch so, als hättet ihr die an zentraler Stelle und ich kann da eben partizipieren, kann da selbst Daten einfüttern, aber kann mir die auch exportieren und kann dann zum Beispiel in meiner eigenen Anwendung diese Daten nutzen, wie du es ja gerade schon beschrieben hast mit der Campingkarte zum Beispiel. Wie groß ist so eine Datenbank und wie viele Leute arbeiten da dran? Hast du da eine grobe Hausnummer?
Genau, also zu den Leuten, wir haben etwa 10 Millionen Accounts bei OpenStreetMap, die Leute angelegt haben, aber das klingt nach sehr viel. In Wirklichkeit haben nur etwa 2 Millionen davon wirklich was beigetragen. Mhm. Warum die anderen Leute sich einen Account geklickt haben, weiß ich nicht. Aber etwa 2 Millionen haben also mindestens eine Sache beigetragen. Und das ist auch natürlich auch so, dass die allermeisten Leute nur eine Sache oder ganz wenige Dinge beigetragen haben. Und es gibt einige Leute, die sehr aktiv sind. Und wenn man mal ein bisschen guckt, also es ist natürlich immer schwer zu sagen, was bedeutet jetzt genau aktiv und so weiter. Aber wenn man guckt, kann man sagen, dass wir weltweit etwa 6.000 Leute haben, die jeden Tag aktiv sind. Das heißt, an jedem Tag gibt es 6.000 verschiedene Mapper irgendwo auf der Welt, die was beitragen. Davon etwa 1.000 in Deutschland. Das heißt, wir haben ja auch wirklich eine sehr, sehr große Community, die sehr aktiv ist und ganz, ganz viel macht. Und ja, wenn man eben guckt, dann sind es eben ein paar 10.000 Leute jeden Monat oder so, die da was beitragen. Und die Datenbank, da kommt immer darauf an, in welcher Form man sozusagen die Datenbank angucken möchte. Da sind inzwischen mehrere Milliarden Objekte irgendwie drin. Aber das sagt einem ja eigentlich auch nichts so als Zahl. Wenn man es auf der Platte hat, auf seinem eigenen Rechner oder sowas, muss man vielleicht mit einem Terabyte rechnen oder sowas an Daten, was man braucht. Man kann es runterladen. Der aktuelle Download ist irgendwie bei 80 Gigabyte etwa. Das ist dann so ein ganz super spezial gepacktes Format, damit es klein wird und gut verarbeitet werden kann. Also das ist zwar schon eine Menge Holz irgendwie, aber wir versuchen auch immer, und also das ist mir persönlich auch ganz wichtig, wenn ich so an der Software arbeite, dass die Software so gemacht ist, dass man auch so als Hobbyist weiterhin mit den Daten arbeiten kann und nicht einfach nicht irgendwie eine riesen Cloud braucht mit Millionen Rechnern oder irgendwas, sondern dass das was ist, was man zumindest, wenn man nur mit Extrakten arbeitet, kann man das auf seinem Laptop laufen lassen oder wenn man sich einen Server gemietet hat irgendwo, dann kann man auch durchaus mit den planetweiten Daten arbeiten und das geht und die Software kommt damit zurecht und man kann da also wirklich auch als Hobbyist immer noch was machen oder als Studierender oder sowas mitarbeiten. Und es ist nicht was nur den großen Firmen dann vorbehalten bleibt.
Ja, spannend. Aber vor allen Dingen glaube ich, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat, dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass entweder Inhalte nicht in einer gewissen Qualität vorhanden sind, also dass vielleicht Tags fehlen. Das ist ja vor allen Dingen das, worauf es ankommt, diese ganzen Metainformationen. Und da gibt es sicherlich auch die ein oder andere mutwillige Fehlinformation, die eingetragen wird. Gibt es da so eine Art Content Moderation? Also wird das nochmal gereviewt, wenn Leute jetzt neu sind und Änderungen beitragen?
Nee, das wird es tatsächlich bei uns nicht. Also wenn man bei OpenStreetMap Daten beiträgt, dann sind die sofort bei uns in der Datenbank drin und auch werden also auch innerhalb einer Minute dann weltweit ausgespielt. Das heißt, jeder, der möchte, kann die OpenStreetMap Daten abonnieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und kriegt dann die Änderungen direkt mit. Natürlich geht da auch mal was schief dabei, aber die allermeisten Sachen, wenn was falsch eingetragen wird oder sowas, ist das nicht schlimm. Das sind halt irgendwelche Kleinigkeiten, wo jemand aus Versehen mal was falsch gemacht hat. Dadurch geht dann die Welt nicht unter. Und es ist halt für uns ganz super wichtig, diese Offenheit, dass da jeder so einfach mitmachen kann, weil es unglaublich motivierend ist für Leute, wenn man die Änderungen sofort sieht und dann vielleicht auch direkt sehen kann, hey, da ist ja was falsch, das muss man jetzt korrigieren oder jemand anders sieht es dann und korrigiert es. Das ist halt was, was so niemand sonst auf der Welt hat. Alle anderen Karten, Datenbanken, ob das jetzt bei kommerziellen Anbietern ist oder die Landesvermessungsämter oder irgend sowas, wenn da ein Fehler drin ist, dann kann man da irgendwie eine Mail hinschreiben oder so und dann dauert es halt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis das korrigiert wurde vielleicht. Und bei uns kann man es halt sofort machen. Und das motiviert ganz stark teilzunehmen. Und es heißt eben auch, ja klar sind da Fehler drin, alle Daten sind fehlerhaft. Es gibt keine perfekten Daten, auch die Karten von anderen Anbietern sind nicht perfekt, auch wenn sie das vielleicht manchmal behaupten. Mhm. Und bei uns, wir geben das aber zu und sagen, ist nicht perfekt, aber man kann es ja verbessern. Und das funktioniert, das hat das ist letztlich das gleiche Prinzip, warum Open Source funktioniert, warum die Wikipedia funktioniert, weil es so niedrigschwellig möglich ist, Änderungen zu machen, dann sind die drin. Und klar passiert es auch manchmal, dass jemand das ausnutzt und dass wir also echten Vandalismus haben. Wir hatten zum Beispiel große Probleme vor ein paar Monaten, wann war das, im Frühsommer, da hat jemand, da ging irgendwie aus dem Ukraine-Russland-Konflikt raus, gab es da irgendwas, dass jemand also massiv Daten geändert hat bei OSM. Oh je. Und dann irgendwelche Sprüche da auf der OSM-Karte erschienen sind. Und in der Regel ist es dann so, dass solche Sachen aber relativ schnell erkannt werden. Die Leute werden dann gesperrt und so. Das manchmal dauert es ein bisschen, ja, wenn jemand sich irgendwie einen neuen Weg gefunden hat, irgendwas kaputt zu machen, bis das überall dann wieder beseitigt ist und auf all den Karten, weil wir haben natürlich auch nicht Kontrolle darüber unbedingt, über all die Leute, die jetzt eine Karte mit OpenStreetMap-Daten gemacht haben, ob die auch immer aktualisieren und solche Dinge. Also das kann schon mal passieren. Wir haben da die Data Working Group bei uns, das ist also eine Arbeitsgruppe quasi in der Community. Die sind dafür zuständig, bei Konflikten zwischen Mappern, aber auch bei Vandalismus dann einzugreifen. Und die haben dann auch die entsprechenden Tools, die gucken sich an, was da kaputt gegangen ist und fixen das wieder.
Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Aber anders ist es ja auch bei Wikipedia nicht. Also ich finde den Vergleich sehr treffend, den du da gerade gewählt hast, weil im Endeffekt ist es da genau das gleiche Prinzip. Und das ist natürlich Fluch und Segen gleichermaßen. Schön, dass Leute Wissen beitragen können oder Informationen ergänzen können. Aber das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Und ich glaube, Falk hatte in seinem Vortrag auch eine grandiose Story, wo es um, ich glaube, Pokémon Go war es, ging, ja. Wo Leute auch Kartenmaterial.
Genau, also wir hatten Pokémon Go, das ist ja so ein Spiel, was man auf seinem Handy spielen kann. Und irgendwie erscheinen dann irgendwelche Pokémon-Figuren. Also man läuft draußen in der echten Welt rum und dann erscheinen irgendwelche Pokémon-Figuren auf dem Handy, wenn man an den richtigen Stellen ist. Ich habe selber nie gespielt. Aber da gab es ein Problem, dass irgendwie bestimmte Pokémon-Figuren nur in Parks aufgetreten sind. Also wenn man irgendwie ein schöner grüner Park irgendwo in der Stadt. Und das hat dann einerseits dazu geführt, dass einige Leute man muss natürlich dazu sagen, Pokémon Go benutzt OpenStreetMap für diese ganze Funktionalität. Ah. Und können sie machen. Man kann ja OpenStreetMap, jeder kann es benutzen und auch eine Firma kann es benutzen, auch für kommerzielle Zwecke. Und da gibt's ja keine Einschränkungen. Und Pokémon Go benutzt also OpenStreetMap. Und der Effekt war dann, dass einige Leute gesagt haben, hey, da ist ja ein Park bei mir um die Ecke, aber der ist bei OpenStreetMap noch gar nicht eingetragen. Jetzt trage ich den mal schnell ein, damit ich da dieses spezielle Pokémon-Tier irgendwie fangen kann. Und solange die echte Parks eingetragen haben, war das ja alles wunderbar. Aber dann haben einige Leute halt auch Parks eingetragen, wo keine waren. Und haben halt irgendeinen Parkplatz oder sowas als Park eingetragen. Und nur damit sie dieses Pokémon fangen können. Und das war dann nicht so toll. Ja. Und da gab es dann so ein bisschen so einen Aufschrei von der Community. Und die Sachen sind dann natürlich dann auch schnell wieder gefixt worden. Und ein paar Jahre später kam dann eine neue Version von Pokémon Go raus. Und da waren es dann Strände plötzlich, wo irgendein Pokémon erschien. Und dann haben die Leute irgendwie Strände eingetragen, wo vorher Parkplätze waren. Also sowas kann schon mal passieren. Aber das fällt dann natürlich auch auf. Und es gibt natürlich auch entsprechende Tools, mit denen kann man zum Beispiel verfolgen, was denn bei OpenStreetMap editiert wird. Man kann dann Filter definieren und da kann man zum Beispiel sagen, zeig mir alle Strände an, die in den letzten Monaten in dem und dem Bereich angelegt worden sind oder sowas. Und dann kann man gucken und kann die dann wieder wegräumen, wenn es sein muss. Also da ist die Community natürlich dann auch dabei, sowas wieder aufzuräumen.
Aber spannend, ne? Also ich meine, das zeigt halt eben einfach, dass sich Probleme in unserer modernen Gesellschaft auf eine andere Ebene verlagert haben. Und ist natürlich schön, wenn Spiele das ausnutzen, aber dann kann man natürlich auch cheaten, indem man die Metadaten oder die Quelldaten manipuliert. Das ist schon interessant. Ich glaube, es gibt auch super viele andere Spiele. Also ich glaube, Flight Simulator ist auch so ein Beispiel, wo sehr viel über OpenStreetMap reinkommt, wenn ich es richtig weiß.
Genau, ja. Also es gibt einige andere Spiele, aber ich glaube, die bekanntesten sind sicher das Pokémon Go und der Microsoft Flight Simulator. Die haben halt, die wollen ja im Flugsimulator die ganze Welt irgendwie möglichst naturgetreu abbilden, sodass man also überall hinfliegen kann und es da so aussieht, wie es in der echten Welt aussieht, möglichst. Und die haben jetzt natürlich an bekannten Orten, da haben sie selber irgendwelche tollen 3D-Modelle und was weiß ich, sodass man da möglichst realistisch irgendwie die Welt hat. Aber die können natürlich auch nicht für die ganze Welt jedes einzelne Gebäude auf der Welt abbilden oder jeden einzelnen Park oder was auch immer es ist. Und das heißt, die benutzen OpenStreetMap, wenn sie keine anderen besseren Daten haben irgendwie. Mhm. Und das heißt, einfach wenn man jetzt bei OpenStreetMap quasi Gebäude einträgt, zum Beispiel, dann erscheinen die wahrscheinlich nicht sofort. Ich nehme mal an, die machen das auch nur bei jedem Release oder irgendwas, importieren sie die OSM-Daten und dann erscheinen die da. Und man kann bei OpenStreetMap kann man Gebäude eintragen, man kann so die Grundfläche eintragen, man kann auch sagen, wie hoch die Gebäude sind, man kann auch sagen, was für eine Dachform sie haben. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, sodass man das Gebäude so ein bisschen echter aussehen lassen kann. Und da gab es auch eine schöne Story, als Microsoft Flight Simulator vor ein paar Jahren mit einer neuen Version rauskam und sie da OpenStreetMap benutzt haben, hat irgendjemand ein Gebäude entdeckt, ich glaube irgendwo in Australien war das, was irgendwie 1000 Meter hoch war oder irgendwas. Mhm. Und dann gingen also die Bilder davon durch die Presse von diesem komischen Gebäude. Und dann stellte sich also raus, dass das halt ein Fehler in OpenStreetMap-Daten war. Da hatte jemand ein Gebäude eingetragen und hat sich irgendwie vertan beim Eintragen und hatte halt das Gebäude irgendwie 1000 Meter hoch gemacht oder 1000 Stockwerke eingetragen oder irgendwas Komisches. Und da hatten die keinen Check drin und dadurch ist dieses Gebäude dann so groß geworden. Und das ist aber natürlich dann sowohl in Microsoft Flight Simulator gefixt worden, als auch in den OpenStreetMap-Daten. aber ja, das... Sowas kann dann schon mal passieren. Aber ich meine, wir sind ja auch nicht die Einzigen. Also auch Google Maps und so weiter, die haben ja auch immer mal wieder durch die Presse gegangen, weil irgendwelche komischen Eintragungen drin waren oder so.
Ich wollte gerade sagen, das gibt es ja auch. Aber ich finde, was wir da gut rauslesen können aus deiner Erzählung ist, dass es ja überall oder in vielerorts Anwendung findet. Und die Frage ist ja eher, wo ist es nicht zu finden? Also wer schon mal DPD oder GLS benutzt hat, das Paket-Tracking, da sieht man in der Karte unten eben, dass da OpenStreetMap zum Einsatz kommt. Da ist auch immer der Hinweis, also du hast ja schon gesagt, wenn man die Karten benutzt, muss irgendwo die Quelle erwähnt werden. Da sieht man es zum Beispiel, Apple-Karten benutzt das Ganze und sogar, das war für mich ein Novum, ich glaube vor 2 Monaten habe ich sogar mal in der Tagesschau gesehen. Die haben wir nämlich auch bisher eigentlich immer gern Google Maps genommen, aber die benutzen jetzt auch stellenweise zumindest OpenStreetMap. Und das ist doch eine schöne Würdigung dieses Projekts.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast ganz recht. Eigentlich ist die Frage, wer benutzt es denn nicht? Es gibt in jeder Branche quasi Beispiele. Du hast die Paketdienste schon genannt. Von der DHL zum Beispiel weiß ich jetzt auch, nicht nur benutzen die das für die Paketverfolgung, sondern die benutzen das auch, um die Routen für die Briefträger zu optimieren oder die Paketauslieferer zu optimieren. Das heißt, sie nehmen die OpenStreetMap-Daten, die ja häufig sehr, sehr detailliert sind, viel detaillierter als viele andere Daten, die es so gibt, mit jedem Fußweg und jedem Schleichweg und sowas mit drin. Und dann können sie, darauf haben sie so eine eigene Anwendung gebastelt, die dann, wo man dann sagen kann, okay, hier läuft der Briefträger lang und wie lange dauert das, wenn der da langläuft? Und damit können sie dann ihre Zustellbezirke optimieren. Und so gibt es eine ganze Menge verschiedener Anwendungen, die auch über die die reinen Kartenanwendungen hinausgehen. Also ja, Karten jetzt bei der Tagesschau und so weiter, bei vielen Medien gibt es OSM-Karten. Aber es gibt eben auch diese Anwendungen, die jetzt nicht direkt an der Karte hängen. Zum Beispiel haben einige große Versicherer hier in Deutschland, bieten das an seit einigen Jahren, dass man eine verbilligte Autoversicherung bekommt, wenn man so einen kleinen Kasten sich ins Auto montiert, das immer mitträgt, wo man langfährt und wie schnell man fährt. Und dann daraus feststellt, ob man sich brav immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hat und nicht zu schnell in die Kurve geht und irgendwie sowas. Und wenn man also brav fährt, dann kriegt man eine billigere Autoversicherung. Und das machen sie, indem sie das mit den OpenStreetMap, die Fahrten mit den OpenStreetMap-Daten vergleichen. Dadurch können sie eben dann rauskriegen, sozusagen, ist hier jemand vielleicht irgendwo zu schnell gefahren. Das führt allerdings auch zu Problemen in letzter Zeit jetzt immer mehr, weil wenn da mal was falsch ist in den OpenStreetMap-Daten, dann kommen die Leute bei uns an, weil die Versicherer sie dann zu uns schicken und sagen, das muss in OpenStreetMap gefixt werden. Und wir haben dann meistens, wenn man guckt, stellt man fest, bei uns ist es längst korrigiert worden und die haben halt einfach ihre Daten noch nicht aktualisiert. Und ja, das geht natürlich auch nicht, dass die einfach da ihren Customer Support auf uns abschieben. Das wäre schon ganz gut, wenn sie das selber machen würden. Und sie können ja auch OpenStreetMap selber editieren. Also das ist auch durchaus so, dass es inzwischen auch viele Firmen gibt, die Mitarbeiter haben, die auch OpenStreetMap-Daten updaten und korrigieren und so. Das sind teilweise die großen Firmen wie Facebook oder TomTom, die Leute haben, die da wirklich sich den ganzen Tag mit beschäftigen. Und aber teilweise auch kleinere Firmen, jetzt zum Beispiel ÖPNV, Verkehrsverbünde, die benutzen ganz viele OpenStreetMap-Daten, um intermodales Routing zu machen, dass man jetzt zum Beispiel sagen kann, ich möchte mit dem öffentlichen Verkehr möchte ich von A nach B fahren und sagen halt, okay, nimm hier die Straßenbahn und an dem Bahnhof steigst du dann aus Gleis 3 und da musst du diese Treppe hochlaufen und darüber und da auf den Vorplatz und dort den Bus nehmen und der steht an der und der Haltestelle. Und für solche Informationen wird OpenStreetMap verwendet, dann also fast immer eigentlich, zumindest in Deutschland. Und da kümmern sich dann auch drum, wenn jetzt die Haltestelle vielleicht verlegt wird oder solche Dinge, dann bei OpenStreetMap mal die Daten zu ändern.
Ah, super. Ja, spannend. Ich habe mal parallel hier gerade mal die RMV-App aufgemacht. Also ich wohne in Südhessen in Darmstadt, da gibt es den Rhein-Main-Verkehrsverbund. Und turns out, der hat natürlich auch OpenStreetMap. Und ich kann hier natürlich sehen, Haltestellen, welche Linien da abfahren. Und kann sogar innerhalb der App über das Mapbox-SDK kann ich Fehler melden. Also das ist schon praktisch.
Genau, ja. Mapbox ist eine von diesen Firmen, die OpenStreetMap ganz massiv benutzen und daraus ein kommerzielles Angebot gebaut haben, die also drumherum was gebaut haben, dass es halt einfach zu benutzen ist und man sich nicht mehr um so viele Dinge kümmern muss vielleicht, ne, wie das bei Open-Source-Software manchmal so ist. Wenn man die alles selber installiert, dann kann man zwar sehr viel machen, aber es ist halt dann doch aufwendig vielleicht und so. Und die bieten sowas dann als kommerziellen Dienst an, dass man ihre API benutzen kann und solche Dinge. Da gibt es ein paar Firmen, die sowas machen, die ihr Geschäft mehr oder weniger auf OpenStreetMap aufbauen inzwischen. Und das ist auch prima.
Jetzt haben wir quasi schon eine Art des Mitwirkens besprochen, indem man ÖPNV-Apps benutzt und Fehler meldet. Aber du hast schon in deiner Vorstellung angedeutet, dass es da auch andere Wege gibt. Früher nämlich mit GPS-Empfängern und mit Tonband und Stiften und mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ich glaube, da hat sich seit den 20 Jahren ein bisschen was getan. Da gibt es bestimmt niederschwelligere Angebote, oder?
Ja, also das ist schon, muss man heute sagen, sehr vorsintflutlich gewesen, wie wir das damals gemacht haben. Aber es hat funktioniert und inzwischen ist es natürlich ganz anders geworden. Die alten Wege gehen natürlich immer noch, aber heutzutage trägt man halt sehr häufig mit dem Smartphone einfach bei. Also es gibt Anwendungen, verschiedene Anwendungen auf dem Smartphone, mit denen man die Daten direkt editieren kann. Und ideal ist zum Beispiel sowas wie Street Complete. Das kann man sich installieren und das läuft dann wenn man das aufmacht, dann sieht man ja gerade, wo man gerade ist und dann guckt so im Hintergrund, wo gibt es denn Daten, die vielleicht unvollständig sind oder vielleicht veraltet sind. Und dann fragt es einen zum Beispiel, sagt hier, da ist irgendwie ein Restaurant eingetragen und da hat schon seit 3 Jahren niemand mehr, das ist irgendwie, der Eintrag ist 3 Jahre alt und seit 3 Jahren hat niemand was gemacht. Willst du mal gucken, ob das noch existiert? Mhm. Oder hier ist eine Ampel, ist da jetzt irgendwie, ist da so eine Blindenfunktion dabei, dass die irgendwie piepst für Blinde? Oder hier ist ein Fußweg und wir wissen aber nicht, was für eine Oberfläche der hat. Ist der geteert oder ist der ist das vielleicht nur ein Feldweg oder sowas? Kannst du nicht diese Informationen ergänzen? Solche Dinge. Und das hilft natürlich ungemein, dass man einfach so in die Breite kommt. Und das ist, also kann ich nur dazu ermuntern, das zu installieren und da mitzumachen. Und einfach mal, wenn man so in seinem Ort unterwegs ist oder mal irgendwo auf den Bus wartet und hat mal 10 Minuten Zeit, dann läuft man halt mal kurz ein bisschen rum und fixt so ein paar kleine Dinge. Und es gibt andere Anwendungen. Es gibt eine Anwendung, die heißt Everydoor. Die ist noch relativ neu. Die ist aber sehr schick. Das ist sehr gut dafür geeignet, um Points of Interest zu sammeln. Point of Interest ist im Geografen-Speak ist halt ein interessanter Punkt. Das kann alles sein. Das kann ein Briefkasten sein. Das kann ein Restaurant sein oder ein Aussichtspunkt oder was auch immer. Da kann man solche Sachen relativ einfach sammeln. Dann kann man sagen, okay, hier ist eine Bäckerei, Öffnungszeiten so und so, das ist der Name, das ist vielleicht eine Telefonnummer. Bei der Bäckerei ruft man vielleicht nicht so häufig an, aber bei einem Hotel vielleicht oder so, kann diese Sachen eintragen. Und es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, wenn man jetzt tiefer einsteigen will oder wenn man mehr machen will, als nur mit so einfachen Daten interagieren, dann macht man es halt entweder im Browser, da kann man also, wenn man auf OpenStreetMap.org geht, kann man sich selber und sich einen Account angelegt hat, kann man da direkt in so einen Editor reingehen, der im Browser läuft. Oder es gibt einen Editor, der heißt Yosen, den man sich selber installiert auf dem Rechner, ist in Java geschrieben, läuft auf jedem Rechner. Das ist dann sowas richtig für die Profis, wo man auch die komplexeren Informationen eintragen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich will hier einen Wanderweg eintragen, also so ein ausgeschilderter Wanderweg, dann kann man eben sagen, okay, hier sind die ganzen einzelnen Wegstücke, die sind alle schon da und dann kann man sagen, über diese Wegstücke von hier nach hier nach hier nach hier verläuft jetzt der Wanderweg mit dem grünen Strich oder man sagt hier, das ist eine Busroute zum Beispiel. Solche komplexeren Sachen, das macht man besser an dem Rechner mit dem großen Bildschirm als im Handy. Aber da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man beitragen kann und das kann jeder selber entscheiden, wie man es denn machen möchte und wie es mal so oder so passt.
Und da ist natürlich das Wiki auch eine sehr gute Quelle. Das haben wir auch mal in den Shownotes verlinkt, genauso wie die ganzen anderen Tools, die du gerade genannt hast. Und da gibt es wirklich sehr, sehr ausführliche Informationen in verschiedenen Sprachen, wie ich Strecken hochlade, wie ich Point of Interest hochlade. Auch spezifisch gibt es zum Beispiel Infos für iOS-Geräte und so weiter. Also da gibt es ja wirklich eine Fülle an Informationen, vermutlich mehr, als einem am Anfang lieb sein dürfte.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Unser Wiki ist einerseits super toll, weil da alles irgendwie drin ist und weil da halt auch die Community niederschwellig dran arbeiten kann, da Sachen einzutragen und alles in großen Details zu dokumentieren. Das heißt aber auch, weil es halt von der Community betrieben ist, da stimmt nicht unbedingt alles immer und ist manchmal Sachen veraltet und da hat halt jemand was eingetragen, weil er meinte, das sei so und das ist aber eigentlich, andere Leute verstehen das anders. Das gibt es natürlich auch. Also das Wiki ist unverzichtbar für uns und unverzichtbar für jeden, der sich tiefer mit beschäftigt. Aber es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, sich da drüber reinzufinden. Also das gebe ich jetzt auch zu. Ich habe in den letzten Monaten zusammen mit ein paar anderen gerade an der openstreetmap.de-Webseite ganz viel gearbeitet, um gerade zu versuchen, diesen Einstieg ein bisschen leichter zu machen. Und wir haben also dort einiges an Informationen untergebracht, die gerade für die Anfänger interessant und wichtig sind, dass man einen Einstieg wenigstens findet. Wir wollen das sicher auch noch weiter ausbauen. Aber früher oder später wird man immer wieder im Wiki landen. Aber wenn das, wenn man da sich nicht zurechtfindet, dann kann ich nur empfehlen, vielleicht mal zu gucken, ob es einen lokalen Stammtisch gibt. In einigen Orten gibt es Stammtische, die sich regelmäßig treffen. Da mal hingehen und mit Leuten reden und sich ein bisschen was erklären lassen, das ist immer ganz, ganz gut. Und ansonsten haben wir natürlich auch so ein Community-Forum, der Community OpenStreetMap.org. Da gibt es auch einen deutschsprachigen Bereich. Und da werden ganz viele Fragen auch gestellt und beantwortet. Und das ist immer auch eine Möglichkeit, so ein bisschen in Kontakt mit dem Rest der Community zu kommen und seine Fragen loszuwerden.
Ja, sehr gut. Ich sehe auch gerade, das ist ein Discourse-Forum, da bin ich ein ganz großer Freund von, weil das einfach konsumierbar ist, noch einen Charme hat wie frühere Foren, so Anfang der 2000er. Und das habt ihr bestimmt für euch auch entdeckt, man kann da natürlich auch viel mit Gamification arbeiten. Und ich glaube, das wäre ja auch was, was man in so Smartphone-Apps wunderbar noch nutzen könnte, dass Leute, die besonders viel Point of Interests verifizieren oder so, dass man da im Prinzip mit so einem Badge dann belohnt wird. Das ist vielleicht ein Motivator für die eine oder andere Person da draußen, ne?
Ja, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit sowas, weil die Gefahr besteht, dass man die Leute nicht intrinsisch motiviert sind und wirklich die Karte verbessern wollen, sondern nur irgendwie den nächsten Badge bekommen wollen und dann möglicherweise schlechtere Informationen eintragen, weil es halt schneller geht. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also das ist so ein bisschen umstritten in der Community, diese Frage dieser Gamification. Das ist immer mal wieder angebracht worden und es ist auch durchaus so, dass es in einigen Stellen eingebaut worden ist und dass es da auch schon Experimente mit gab und so. Aber letztlich ist es wichtiger, glaube ich, dass die Leute wirklich gute Daten beitragen und versuchen, das ausführlich und richtig zu machen, als dass sie nur Masse schaffen. Ne? Ja. Und wir haben manchmal damit schon Probleme gehabt, dass Leute zu viel beitragen und dabei eben vergessen, dass man auch Sachen gut kontrollieren muss und so weiter. Und also das ist zweischneidig, die Gamification.
Da stimme ich dir absolut zu. Das muss man wohl bedacht darüber entscheiden. Aber auch der Hinweis mit den Communities finde ich sehr wertvoll, weil da gibt es extrem viel. Also es gibt zum Beispiel ja auch den OpenStreetMap Calendar. Und da kann man gucken, wo man wohnt, was da die nächsten Events sind, wo sich die Stammtische treffen. Und das ist beachtlich, wie umfangreich da das Angebot ist.
Genau, ja. Das ist leider so ein bisschen zu Corona-Zeiten sind ein paar von den Stammtischen eingeschlafen. Und gibt es nicht mehr ganz so viel wie früher, aber es gibt immer noch an vielen Stellen diese Stammtische und wir haben auch andere regelmäßige, mehr oder weniger regelmäßige Treffen, wo man sich auch größere Gruppen treffen. Wir haben Hack-Weekends, wo sich so speziell eben die Leute treffen, die jetzt an irgendwelcher Software im Bereich OpenStreetMap arbeiten. Da gibt es in der Regel zweimal im Jahr eins in Karlsruhe und zweimal im Jahr eins in Berlin. Das ist also auch ganz toll für die Hacker unter uns, kann man sich da treffen. Und einmal im Jahr gibt es die Foskis-Konferenz. Das ist eine inzwischen sehr große Konferenz, wo es hauptsächlich um Open-Source-Software im GIS-Bereich, GIS heißt geografische Informationssysteme, also irgendwie alles, was mit irgendwie Karten machen und so zu tun hat. Da gibt es eine ganze Menge Open-Source-Software. Und darum geht es bei dieser Konferenz, aber OpenStreetMap hat da auch einen großen Anteil. Und da gibt es auch immer den OSM-Samstag im Anschluss der Konferenz, der ist dann auch komplett kostenlos. Für die andere Konferenz muss man Eintritt bezahlen. Und im OSM-Samstag, das ist so ein bisschen dann der Ort, wo sich auch die Community dann einmal im Jahr trifft. Und da kann man dann Dinge diskutieren und da haben wir dann den ganzen Tag Zeit, kann jeder auch Themen vorschlagen und so. Und nochmal mehr mit Leuten in Kontakt kommen.
Ja, findet auch demnächst wieder statt. 29. März 2025 ist der OSM-Samstag und am Mittwoch bis Freitag, also 26. bis 29. ist die eben erwähnte Konferenz und gibt wohl auch schon hier eine grobe Agenda. Das packt man natürlich auch in die Shownotes, wenn das die Zuhörenden interessiert, da mal Teil davon zu sein und da einfach mal reinzugucken. Dann ist das sicherlich keine schlechte Idee.
Genau, wenn man da so ein bisschen Interesse daran hat. Also die Konferenz ist in Münster, die jedes Jahr wechselt die so ein bisschen rum. Und die Vorträge von den vorigen Versionen, die gibt es alle bei YouTube anzuschauen. Da kann man sich also mal reinklicken und ein bisschen sehen, was für Art von Vorträgen es da so gibt. Genau, wie gesagt, gerade am OSM-Samstag, das ist der Ort, wo man als OSMer gerne hinkommen kann.
Ja, jetzt hast du schon kurz angedeutet, dass es da eventuell noch mehr gibt. Also wir haben hier einmal OpenStreetMap als Open-Source-Projekt. Jetzt haben wir hier FOSGIS gehört. Ich glaube, es gibt auch einen FOSGIS-Verein. OpenStreetMap Deutschland habe ich auch schon mal irgendwo in der Vorbereitung gehört. Kannst du uns da ein bisschen aufschlauen? Also sind das dann dezentrale Vereine, die dem internationalen Projekt unterliegen? Oder wie muss man sich da die Struktur vorstellen?
Genau, also das ist so, wir haben das OpenStreetMap-Projekt ist ja erstmal so ein etwas schwer zu fassendes Ding, wo irgendwie jeder mitmachen kann. Da braucht man nicht offiziell Mitglied bei irgendwas zu sein, man braucht halt bei OpenStreetMap einen Account, wenn man editieren will, wenn man selber Daten beitragen will. Wenn man die Daten nur nutzen will, kann man das einfach so machen. Und aber so ein bisschen immer dann, wenn es um Geld geht oder wenn es um irgendwelche rechtlichen Dinge geht oder sowas, dann braucht man da eben doch eine Organisation. Da gibt es bei OpenStreetMap die OpenStreetMap Foundation, die ist in England angesiedelt, die quasi für das Projekt so ein bisschen zuständig ist für das weltweite Projekt. Wobei die OpenStreetMap Foundation auch immer sehr klar sagt, dass ihr Job ist es nicht, irgendwie das Projekt zu leiten in dem Sinne oder irgendwas vorzugeben oder sowas, sondern sie unterstützt das Projekt, indem zum Beispiel Geld gesammelt wird, um damit die Server zu bezahlen, die Datenbank und den schon erwähnten Discord-Server und so, das muss ja alles irgendwie betrieben werden. Das macht die OpenStreetMap Foundation. Und dann gibt es in vielen Ländern sogenannte Local Chapter, das ist also quasi so eine lokale Vertretung. Und in Deutschland ist es der FOSGIS e.V., der das Local Chapter ist. Und das ist ein Verein, den gibt es jetzt, nächstes Jahr wird er 25, den gibt es also schon länger als OpenStreetMap. Der macht eben nicht nur OpenStreetMap, sondern der macht eben auch Open-Source-Software im GIS-Bereich. Und wir haben damals, als OpenStreetMap eben neu war und so, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wir müssen uns irgendwie organisieren und wie wollen wir das machen und so. Und haben damals dann gesagt, wir schließen uns mit dem Verein, mit dem FOSGIS-Verein zusammen. Dann haben wir weniger Overhead sozusagen, müssen nicht noch einen extra Steuerberater und extra dies und extra das haben, sondern können das zusammen nutzen und arbeiten also schon sehr lange zusammen. Deswegen auch zum Beispiel dieser OSM-Tag bei der FOSGIS-Konferenz. Genau, und also es gibt quasi getrennte Organisationen. Man kann Mitglied werden, entweder bei der OpenStreetMap Foundation oder beim FOSGIS oder auch bei beiden. Die sind unabhängig voneinander. Das wäre viel zu schwierig, dann eine Organisation zu haben, die weltweit irgendwie Mitglieder haben kann. Und weil in jedem Land ist es anders geregelt, wie so ein Non-Profit aussehen muss, ne? Und wie ein gemeinnütziger Verein eben in Deutschland ganz anders organisiert ist als vielleicht ein Non-Profit in Amerika oder so. Deswegen gibt es da die Struktur. Freuen uns natürlich auch, wenn jemand Mitglied werden möchte im FOSGIS oder in der OpenStreetMap Foundation, aber es ist nicht Voraussetzung. Man kann alle Sachen eben auch ohne so eine formelle Mitgliedschaft machen. Aber irgendwie wäre es natürlich gut, wenn mehr Leute auch diese Vereine unterstützen, weil da hängt eine ganze Menge dran. Ja? Also das OpenStreetMap, wie gesagt, wird überall benutzt inzwischen mit all den Problemen, die sowas auch bringt, wenn irgendwas so viel verwendet wird, mit allen Fragen, die jetzt lauter Leute haben, die Organisationen haben, die auch häufig haben wir dann mit Behörden zu tun inzwischen und sowas, die Fragen haben und so und die mit sowas wie einer Community und einem Discord-Server nicht so richtig zurechtkommen. Und da ist es halt auch wichtig, so eine Organisation zu haben und das ist auch wichtig, dass wir die entsprechend finanziell ausstatten müssen und das ist so ein bisschen sowas, wo wir dran arbeiten, gerade dass wir da so ein bisschen uns besser aufstellen. Genau, und da freuen wir uns natürlich um alle, die da auch mithelfen oder einfach auch nur Mitglied sind.
Spannend. Also das heißt, das ist rein spendenfinanziert, entweder von Privatpersonen oder man kann ja sicherlich auch als Unternehmen entweder kontinuierlich Geld spenden oder kontextbezogen Sachspenden, kann ich mir auch vorstellen, dass das bestimmt was war, worüber ihr euch in Vergangenheit gefreut habt.
Genau, also es ist sowohl so, dass man jetzt Mitglied, also in Deutschland kann man Mitglied werden, ist ein gemeinnütziger Verein, das heißt, man kann da Spenden auch hin und die werden, kann man von der Steuer absetzen, das Übliche eigentlich. Und es gibt auch Firmenmitglieder und es gibt Sponsoren. Im Moment ist es so, dass es das meiste Sponsoring dann eher über die Konferenz reinkommt in dem Zusammenhang. Mhm. Wir sind aber gerade dabei, auch zu überlegen, ein Sponsoring-Programm jetzt speziell für OpenStreetMap aufzusetzen, dass eben Firmen, die OpenStreetMap auch nutzen und für die OpenStreetMap wichtig ist, dass die auch so rüber an uns Geld geben können. Ähnlich ist es eigentlich mit der OpenStreetMap Foundation. Auch da kann man dann Fördermitglied werden und als Firma und kann die mitfinanzieren. Und genau darüber werden dann eben die Server und auch ein paar Angestellte es gibt in der OpenStreetMap Foundation ja 3 Angestellte, die werden da darüber bezahlt. In Deutschland gibt es jetzt seit einem Jahr eine halbe Stelle, die ich habe, die so ein bisschen, wo es eben so ein bisschen um Outreach geht und Ansprechpartner sein und so weiter und sowas damit bezahlt wird. Und das werden wir sicher in Zukunft auch noch mehr brauchen.
Seid ihr denn optimistisch, dass das auch für die Zukunft, denn 20 Jahre ist ja schon auch ein gewisses Momentum, das ihr da erreicht habt, dass ihr da auch gut aufgestellt seid oder macht ihr euch ein bisschen Sorgen? Fehlt es irgendwo an Unterstützung?
Also Sorgen würde ich jetzt nicht sagen. Sorgen mache ich mir keine. Aber es ist schon so, dass dadurch, dass wir jetzt eben nicht mehr nur so ein kleines Hobbyprojekt sind, sondern dadurch, dass so viele Privatpersonen, Organisationen, Firmen und auch staatliche Stellen inzwischen auf OpenStreetMap angewiesen sind eigentlich und ganz viel ohne OpenStreetMap gar nicht mehr so funktionieren würde. Dadurch haben wir natürlich auch eine unheimliche Verantwortung jetzt irgendwie bekommen, die wir gar nicht so eingeplant hatten und die man auch mit so einer völlig, also fast ausschließlich auf ehrenamtliche Arbeit beruhenden Organisationen auch irgendwann nicht mehr so leisten kann. Und es ist natürlich schon so, dass, irgendwann jeder, der mal irgendwie im Hobby hat, irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr und macht nicht mehr mit vielleicht oder man geht in Ruhestand und kann nicht mehr oder man hat einen neuen Job oder eine Familie und kann deswegen nicht mehr, dann fallen Leute weg. Also das ist auch schon was durchaus ein Problem ist. Und gerade wenn man dann eben so an so Dinge wie Vandalismus denkt, ja. Aber auch wenn man dran denkt, dass der Gesetzgeber ständig neue Gesetze erfindet, von denen manche uns betreffen und da muss man dann plötzlich anfangen, drüber nachzudenken und mitzureden oder man muss mal mit dem Rechtsanwalt reden und so weiter. Das ist natürlich alles Aufwand, der entsteht und deswegen ist da schon, müssen wir schon auch ein bisschen, ich sag mal, erwachsener werden und uns ein bisschen organisierter vielleicht aufstellen, als wir das bisher tun. Und müssen irgendwie damit auch umgehen, dass halt mehr und mehr Firmen bei OpenStreetMap mitmachen. Das sollen sie auch, das ist ja auch prima. Die haben natürlich auch alle ihre eigenen Interessen, genauso wie natürlich die Hobbymapper auch alle ihre eigenen Interessen haben. Die haben aber nicht so viele Ressourcen wie vielleicht eine Firma. Und da muss man natürlich gucken auch, dass man die Balance hält und dass man nicht zu sehr irgendwie in die eine oder andere Richtung abdriftet oder irgendwas macht, dass die Karte eben nicht mehr so allgemein nutzbar ist oder so. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das Projekt da stärkt.
Klingt absolut nachvollziehbar. Jetzt hast du ja selbst auch schon sehr lange dazu beigetragen und bist Teil der Community. 20 Jahre Jubiläum feiert ihr. Das ist natürlich ein stolzes Alter. Da darf man, glaube ich, auch echt stolz drauf sein, dass ihr das gemeinsam als Projekt so weit gebracht habt und auch weiterhin bringt. Hast du denn irgendeine Lieblingsanekdote, die dir einfällt, als jemand, der schon lange mit dabei ist?
Ja, da ist natürlich irgendwie einiges passiert so in der Zeit. Früher ist es einem noch als passiert, wenn man irgendwie mit seinem GPS-Gerät draußen rumlief, dass man dann irgendwie von Leuten angesprochen wurde, was man denn da macht. Und die haben dann gedacht, oh je, da tut jemand irgendwie Auskundschaften, wo er einbrechen kann oder so. Das ist zum Beispiel heute überhaupt kein Problem mehr, weil es alle Leute völlig gewohnt sind, dass man mit dem Smartphone in der Hand rumläuft und da auf sein Smartphone guckt. Und die wissen ja nicht, ob man da ein bisschen dran rumschiebt, um irgendwie die neuesten Social-Media-Nachrichten zu generieren oder ob man bei OpenStreetMap beiträgt. Und gab auch schon Fälle, wo dann die Polizei gerufen wurde von irgendeinem Anwohner oder so, der dem das verdächtig vorkam, was da irgend so ein Mapper gemacht hat. Hat sich aber alles immer aufklären können. Also so ernsthafte Probleme haben wir damit nicht gehabt. Und da gibt es so ein paar Storys, die Leute vielleicht mal erzählen. Ich denke immer gerne zurück an eine Aktion, die wir mal gemacht haben mit hier in der Dresdner Gegend, wo ich jetzt wohne, zusammen mit der tschechischen Community haben wir uns getroffen, ein Wochenende lang eingemietet in so einer Hütte, sag ich jetzt mal, sind von dort ausgeschweift und haben Daten gesammelt und haben uns da wieder dann getroffen und die eingetragen bei OpenStreetMap und haben abends zusammen gekocht und so weiter. Das ist halt die schönen Events, die es halt toll machen, bei OpenStreetMap mitzumachen, ne? Weil man eben, klar, man macht viel einfach auch alleine, aber man kann auch mit der Community was zusammen machen. Und man kann in der Welt rumfahren und zu verschiedenen Konferenzen. Es gibt die State of the Map-Konferenz jedes Jahr, die jedes Jahr wieder woanders ist. Dieses Jahr war sie in Kenia, war ich zum ersten Mal in Afrika für.
Cool.
Genau, und kann da so ein bisschen sich international vernetzen. Und das macht natürlich auch Spaß.
Ja, ich musste eben gerade so ein bisschen innerlich schmunzeln, als du sagtest, dass Leute die Polizei gerufen haben, als Menschen da mit ihren GPS-Trackern durch die Gegend gegangen sind. Aber ist es nicht so, dass auch spätestens seit dem ganzen Geocaching das auch so ein bisschen normalisiert wurde in der Gesellschaft? Weil ich sehe auch ab und zu Menschen, die dann halt durch die Gegend gehen und dann sich sehr akribisch umgucken in irgendeiner Ecke und dann stellt sich heraus, ah ja, es ist ein Geocacher und niemand, der jetzt den Schlüssel zum Haus oder so sucht.
Das kann sein, ja. Das war ja mal vor ein paar Jahren, gab es mal so ein Craze, wo das ständig durch die Presse ging und das Geocacher wurde dann gedacht, sie hätten irgendwelche Bomben versteckt oder irgendwas. Und da ging es dann sehr stark durch die Presse und danach wusste, glaube ich, jeder, was Geocaching ist. Das ist schon richtig. Ich glaube, das hat uns auch geholfen. Allerdings meistens die Geocacher, die laufen ja nur wirklich im Wald rum und querfeldein und durchs Gebüsch und so. Und das machen wir in der Regel ja gar nicht. Also ist es ja nicht so auffällig, was wir so tun.
Das stimmt. Und vor allen Dingen vor einigen Jahren, als Google dann anfing, auch mit Street View Cars durch die Gegend zu fahren. Also spätestens dann stellt dann kein Mensch mehr Fragen, glaube ich.
Ja, das mit dem Street View, das war damals auch eine interessante Entwicklung, weil als die kamen, da gab es ja auch dann großen Aufschrei dass Leute gesagt haben, oh, ich will aber nicht, dass mein Haus abfotografiert wird und solche Dinge, ne? Und dann, es war irgendwie nirgendwo in der Welt ein Problem, außer in Deutschland, da wurde ein Riesenbruhai gemacht. Damals hatte der, ich glaube, das war der de Maizière, der war damals Innenminister, der hat dann eingeladen zu so einem Gipfelgespräch, wo dann die Größen von Google und so weiter dort waren. Und da war OpenStreetMap auch eingeladen damals. Das war das erste Mal, dass OpenStreetMap von der Politik so richtig wahrgenommen wurde. Und da saß dann jemand von uns zusammen mit all diesen großen Firmen am Tisch und hat über Street View und sowas diskutiert. Ist jetzt auch nicht mehr so die Sache. Also ich glaube, dass es nicht mehr viele Leute gibt, die sich inzwischen darüber aufregen würden, dass ihr Haus fotografiert wird.
Ja, weil vor allem Standortdaten werden ja mitunter zuweilen auch freiwillig, wenn vielleicht auch unbewusst, freigegeben. Von daher sind wir da, glaube ich, an einem anderen Punkt angelangt.
Ich, glaube, den meisten Leuten ist nicht klar, dass wenn sie ihr Google-Handy quasi anhaben, dass sie eigentlich quasi die ganze Zeit an Google melden, wo sie gerade sind.
Ja.
Dass diese Funktionen, dass Google eben weiß, wo gerade Staus sind und so weiter, nur deswegen funktionieren, weil diese Informationen aus Millionen von Google-Handys an Google gemeldet werden. Und das ist natürlich auch so ein Argument, warum man vielleicht OpenStreetMap verwenden will, weil die OpenStreetMap-Apps, die man so hat, also zumindest so die Open Source OpenStreetMap-Apps, die machen das eben nicht. Da lädt man die Karte einmal runter und dann kann man komplett offline damit arbeiten in der Regel. Wie gesagt, die melden eben auch nicht nach Hause, wo man gerade ist. Und wenn man also ein bisschen datenschutzaffin ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Absolut. Da gab es doch auch mal diese wunderbare Kunstaktion vor ein paar Jahren, von, ich glaube, Simon Weckert war das, der in Berlin lebte, sich einen Bollerwagen genommen hat und da statt Spirituosen reinzuräumen, 99 Handys reingeräumt hat, die Spähbrücke langgelaufen ist in Berlin, die einer. Und dann dachte sich auf einmal Google Maps, oh, das sind sehr viele Autos auf der Brücke über die Spree, da muss ja wohl ein Stau sein, und hat dann entsprechend diese Meldung rausgegeben. Turns out, dem war gar nicht so. Also schöne Aktion, die das auch für viele Leute, glaube ich, mal überhaupt erfassbar gemacht hat, dass man da wirklich Teil einer großen Datenerfassung ist.
Ja, das ist eine wirklich sehr schöne Aktion, muss ich auch sagen.
Genau. Jetzt stellen wir uns mal vor, du hättest so einen Wunsch frei für die nächsten 20 Jahre OpenStreetMap. Gibt es irgendwas, also habt ihr Dinge auf der Roadmap, die langfristig kommen, oder hast du persönlich Wünsche, was du gerne sehen würdest?
Also eine Sache, die viel gewünscht wird in der Community und wo wir jetzt gerade versuchen, auch im Verein ein bisschen was zu organisieren. Wir haben ja gerade das Stichwort Street View schon gehört. Wir würden eigentlich gerne sowas wie Street View auch selber machen, dass Leute in der Community Fotos machen können von der Welt da draußen, und diese Fotos werden dann gesammelt und man kann sich dann von jedem Ort sozusagen irgendwie die Fotos anzeigen lassen, die da gemacht worden sind. Mhm. Das hilft nämlich ganz viel beim Mappen, beim Eintragen bei OSM. Vielleicht hat man irgendwelche Daten vom Luftbild eingetragen und dann kann man halt vor Ort irgendwie das Straßenschild sieht man auf dem Luftbild halt nicht, oder den Namen von irgendeinem einem Restaurant da an der Straße oder so, aber am Straßenbild würde man das sehen. Oder man war vielleicht sogar draußen, aber erinnert sich nicht unbedingt an jede Kleinigkeit und muss dann immer wissen, war das jetzt eine Einbahnstraße oder nicht?
Ja.
Dann wäre es schön, solche Bilder zu haben. Und da gibt es jetzt seit einer Weile ein Projekt, es nennt sich Panoramax, eine Software, die ist in Frankreich entwickelt worden, Open-Source-Software, wo man so Bilder hochladen kann und dann eben auch wieder anzeigen natürlich und sharen. Und wird auch in die Editoren bei OpenStreetMap eingebaut, sodass man da diese Informationen direkt im Editor mit haben kann. Mhm. Und das ist was, was ich hoffe, dass wir das bald auch in Deutschland aufbauen, damit wir da auch einen unabhängigen Sammlung von diesen Daten haben, weil die von Street View dürfen wir nicht verwenden.
Ja.
Es gibt eine andere Firma, Mapillary, die inzwischen zu Facebook, also Meta, gehört. Denen ihre Bilder dürfen wir verwenden, aber das kann auch morgen sein, dass es nicht mehr so ist. Und es ist halt wichtig, wenn man schon offene Daten schafft, dass man auch die Grundlage für diese offenen Daten, die offenen Bilder eben auch hat, auch vielleicht für andere Anwendungen wie KI und so weiter. Die Firmen machen alle möglichen Sachen damit. Wäre schön, wenn wir sowas auch hätten. Und das ist jetzt so eine Sache zum Beispiel, die auf der Liste steht, was wir gerne hätten und machen wollen. Ansonsten, ich glaube, was uns fehlt, ist einfach ganz viel auch bessere Dokumentation, bessere Informationen, wie denn all das zu benutzen ist, was wir hier geschaffen haben, weil wir haben unglaublich viele tolle Tools und unglaublich viele tolle Dienste und so weiter, aber es ist immer noch zu schwierig, das alles zu benutzen. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir da noch mehr Leute haben, die sowas mithelfen, das zu dokumentieren und einfacher benutzbar zu machen.
Das ist, glaube ich, so das, was alle Projekte fordern. Ne? Also so Zeit finden, Menschen finden, die Zeit haben, ordentliche Doku zu schreiben. Das ist so ein roter Faden, der sich generell durch die IT und alles, was mit Open Source zu tun hat, zieht. Also schön zu sehen, dass auch ihr von dem Problem nicht gefreit seid. Und ja, vielleicht ist ja unter den Zuhörenden jemand, der oder die Lust hat, da mitzuwirken. Denn ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, es war, glaube ich, nie wichtiger, dezentraler, föderierte Daten zu haben als jetzt. Und das gilt es natürlich auch weiterhin zu unterstützen. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen aus der Community gesammelt. Also ich habe mal die Leute einfach gefragt, gibt es denn so irgendwas, was ihr schon immer mal beantwortet wissen wolltet? Und da würde ich einfach mal mit der ersten anfangen. Die geht auch in so einen Mythos, den du gleich am Anfang schon aufgelöst hast. Denn OpenStreetMap ist ja keine fertige Karte, sondern eine Geodatenbank, aus der man eben gewisse Dinge tun kann. Zum Beispiel Kartenmaterial. Und die Frage, die hier kam, ich bin mir sicher, die habt ihr schon 1337 Mal gehört. Kann man das Projekt mal umbenennen und den Laien erzählen, dass es keine fällige Karte ist? Da gibt es irgendwie immer falsche Erwartungshaltungen. Wie oft hast du das schon gehört?
Das habe ich schon oft gehört natürlich. Ist klar, das kann man natürlich jetzt nicht mehr machen. Das OpenStreetMap ist jetzt als Marke sozusagen etabliert und bekannt und das kann man nicht mehr ändern. Also sowohl der Teil, dass es eine Karte ist, ist eigentlich so ein bisschen unklar, als auch der Teil, dass es eine, es klingt ja, Streetmap klingt ja nach Straßenkarte und es ist ja viel mehr als eine Straßenkarte. Ich glaube auch bei dem Namen Straßenkarte ging es weniger darum zu sagen, dass es eine Karte von Straßen ist, sondern dass es, um auszudrücken, dass es hier um eine so detaillierte Karte geht, dass da jede Straße drauf ist und auch eben jeder Weg und so weiter inzwischen. Und dass es nicht um eine, ne, wenn man sagt, wenn man es Open World Map genannt hätte oder sowas, dann klänge das so, als wir wollen wir da nur so eine Weltkarte, wo ich irgendwie mal alle Länder eingetragen habe oder irgendwas. Aber dass es um das Detail geht, hätte das auch nicht ausgedrückt. Also der Name ist jetzt mal da, damit müssen wir leben. Wir versuchen eigentlich an allen Stellen immer wieder zu betonen, dass es eben nicht nur eine Karte ist, sondern viele Karten und dass es nicht nur eine Karte ist, sondern eine Datenbank, dass man darauf navigieren kann. Und zwar nicht nur die Straße lang, wenn man will, sondern es gibt auch alle möglichen anderen Anwendungen. Man kann navigieren auf den Eisenbahnen, wenn man das möchte. Das heißt natürlich nicht, dass dann irgendwie die Zuglaufinformationen da unbedingt drin sind. Aber da gab es zum Beispiel mal eine Anwendung, wo man grob vergleichen konnte, wie viel CO2 würde das denn verbrauchen, wenn ich jetzt irgendwelche Güter von A nach B schaffen würde, wenn ich die Straße nehme oder wenn ich einen Zug nehme? Und da braucht man dann ja nur mal grob abschätzen ungefähr, wo gehen denn die Zuglinien lang. Es gibt auch unter opensnowmap.org gibt's jemand, der hat eine Karte für Skifahrer gemacht und da kann man sich auch navigieren lassen, kann also sagen, ich möchte von hier nach hier und dann sagt er, ja, dann nimm dann den Lift und fahr da hoch und dann nimm diese Strecke und fahr runter und dann diesen anderen Lift und dann bist du dann da. Man kann auch navigieren, es gibt natürlich auch eine Suche, das was der Fachmann Geocoding nennt, wo man also eine Adresse eintippt oder irgendwie was sagt, finde mir die Bäckereien im Umkreis oder so. Oder andersrum sagt, ich bin an diesem Punkt, was ist denn hier die nächste Adresse oder so. Mhm. Das ist dann Reverse Geocoding. Auch da haben wir Software für, die sowas macht. Nominatim heißt die. Das ist auch das, wenn man bei openstreamer.org drauf geht oder openstreamer.de und da die Suchfunktion benutzt. Solche Sachen machen. Man kann auch ganz viele andere Dinge natürlich mit OpenStreetMap-Daten machen und die auswerten. Neulich hat mir jemand zum Beispiel erzählt, dass die Energieversorger, wenn die Hochspannungsleitungen haben, dann müssen die alle wichtige Dinge, die unter den Hochspannungsleitungen sind oder in der Nähe, die also möglicherweise betroffen wären, wenn so ein Mast umfällt oder so, das müssen die irgendwie auf dem Zeiger haben. Und das heißt, wenn da jetzt ein Kindergarten ist oder eine Feuerwehr oder was auch immer, die unterhalb von so einem Mast steht, dann müssen sie diesen Mast häufiger überprüfen, damit da halt einfach nichts passieren kann. Und das sind so die Dinge, wo man dann Geodaten für braucht. Und dann nehmen die OpenStreetMap für, weil OpenStreetMap hat halt all diese Daten.
Ja, absolut. Ja, naheliegend. Auch dazu packen wir die Links in die Shownotes, also die ganzen Tools können die interessierten Zuhörenden dann auch nochmal nachlesen. Die nächste Frage geht so ein bisschen ins Ökosystem. Und ich glaube, da liest man auch so ein bisschen raus, dass historisch bedingt hier viele Tools eben angeboten wurden. Du hast schon ein bisschen angedeutet in deinen vorherigen Ausführungen, Da geht es um ein Ökosystem. Beispiel, es soll eine Karte um Bushaltestellen in der Stadt ergänzt werden. Das geht nicht mit der OpenStreetMap-App, sondern man muss Overpass Turbo dann benutzen. Da gibt es dann aber wohl Datenkonvertierungsfehler und dann gibt es QGIS, ein weiteres Tool, für das man Plugins braucht. Also ich glaube, da gibt es einfach viel Tools für verschiedene Zwecke. Das ist das, was ich hier so ein bisschen rauslese. Aber da wird es vermutlich auch keine Antwort drauf geben, dann nur noch ein Tool zu haben in Zukunft, befürchte ich fast, oder?
Nee, natürlich wird es da nie nur ein Tool geben, weil OpenStreetMap einfach ein riesengroßes Dings ist irgendwo, was jeder auch irgendwie anders benutzen will und andere Dinge damit machen will. Deswegen gibt es viele Tools und ich meine, das ist das, was Open Source auch ausmacht. Und das ist das Tolle an Open Source, dass es eben nicht nur eine Firma gibt, die ein Tool macht und das müssen alle benutzen, sondern jeder kann da selber was bauen. Und dadurch gibt es natürlich auch Überschneidungen, dadurch gibt es natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten, dass das eine Tool das nicht kann, das andere Tool das nicht kann und so. Und das stimmt schon, es ist manchmal schwierig, auch für jemand wie mich, der ich da schon tief drin bin, zu entscheiden, wenn ich jetzt ein spezifisches Problem habe, welches ist denn jetzt das beste Tool, um das spezifische Problem zu lösen. Und da hilft es halt auch nur, da muss man ausprobieren und ein bisschen Erfahrung sammeln und Leute fragen, die sowas schon gemacht haben, ja, auf solchen Konferenzen oder auf dem Stammtisch oder Hack Weekend oder sowas mit Leuten mal reden. Und es gibt eigentlich für ganz, ganz viele Anwendungen gibt es passende Tools, die häufig auch erstaunlich einfach zu benutzen sind. Zum Beispiel UMAP ist so ein ganz tolles Tool, das findet man unter umap.openstreetmap.de zum Beispiel. Open Source Software ist bei uns installiert, kann jeder einfach benutzen. Da hat man dann eine OpenStreetMap-Karte im Hintergrund und dann kann man selber da oben drauf Sachen eintragen. Das ist also, wenn ich jetzt eine kleine Veranstaltung habe und ich möchte irgendwie eine Anfahrtsskizze machen oder es wird teilweise auch bei OpenStreetMap eben selbst verwendet, dass wir sagen, wir wollen hier gemeinsam was mappen und dann kann man ein bisschen eintragen, okay, du machst den Bereich oder man trägt ein Grün, was schon erledigt ist und Rot, was noch nicht erledigt ist oder solche Dinge. Also da kann man sehr einfach mit arbeiten und da kann man auch dann aus OpenStreetMap Daten rausziehen und dann nochmal speziell darstellen. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also das ist ein ganz tolles Tool. Es sind irgendwie in den letzten Jahren 60.000 Maps gemacht worden, da spezielle Anwendungen für mal schnell so eine Map bauen, muss man sich nicht mal anmelden für, da was für sich selber zu basteln. Und dann gibt es halt Tools wie QGIS, die eher für die Profis sind, wo man dann richtig hübsche Karten machen kann mit viel Aufwand. Das ist halt dann mehr Arbeit, sich da reinzudenken und reinzuarbeiten. Und man muss halt letztlich auch bedenken, die Welt da draußen ist super kompliziert. Dadurch sind die OpenStreetMap-Daten auch kompliziert. Ja. Wir müssen die Welt ja irgendwie abbilden bei OpenStreetMap. Und dadurch kann man eben manche Sachen nicht so einfach machen, wie man sie gerne hätte. Aber wie gesagt, also es gibt eine ganze Menge an schönen Tools da. Und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann kann man damit auch eine ganze Menge machen.
Die nächste Frage geht so in die Richtung, wie es mit der Community in Zukunft weitergeht. Also gibt es genügend Nachwuchs, gibt es genügend junge Interessierte, die noch mit dazukommen und auch kartografieren? Oder sind es immer dieselben Leute, die seit Anfang an eben mit dabei sind? Also gibt es noch genügend junge Leute oder altert die Truppe, die Daten liefert, mittlerweile aus? Hast du da ein Bauchgefühl zu?
Ja, so richtige Zahlen haben wir dazu nicht. Es ist mehr so das Bauchgefühl, ja. Also man sieht schon, dass die Community-Größe eher so ein bisschen stagniert. Es fallen immer wieder Leute weg und es kommen andere Leute nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein gigantisches Wachstum haben. Allerdings, wie gesagt, wir haben schon irgendwie 2 Millionen, die mal beigetragen haben. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Klar, wir könnten immer noch mehr Nachwuchs gebrauchen. Wir könnten auch mehr Diversität haben, wenn das ginge. Klar wollen wir das. Wir bemühen uns auch irgendwo zu Veranstaltungen hinzugehen, OpenStreetMap bekannter zu machen. Dazu gehören natürlich auch so Podcasts wie dieser hier. Und auch wenn der natürlich jetzt auch wieder sich an eine relativ spezielle Zielgruppe richtet. Letztlich die Leute machen mit, die halt mitmachen wollen.
Ne? Ja.
Und irgendwo gibt es halt gewisse Gruppen an Leuten, die so ein bisschen OpenStreetMap-affin sind, zum Beispiel die Radfahrer, die waren relativ früh mit dabei, weil die halt keine anderen Karten sonst gefunden haben, mit Google Maps oder so, die für Autos damals quasi nur waren, war das kein Spaß. Und deswegen haben die viel bei OpenStreetMap mitgemacht, um ihre Inhalte eben da auch reinzubringen. Und das ist es halt, was wir noch mehr unterstützen müssen. Klar, dass es mehr Leute merken, dass für sie und für ihre Themen eben OpenStreetMap auch eine Hilfe sein kann und dass sie da mitmachen.
Ja, ich denke, es ist schwierig, wirklich die Partizipierung zu forcieren. Leute haben halt entweder Interesse dran oder sie haben es nicht. Aber ich glaube, wenn man darüber spricht und die Notwendigkeit sieht und OSM ist ja wirklich omnipräsent, dann ist das schon mal ein wichtiger Beitrag zu dem Thema. Wir bleiben mal bei der Community. Die nächste Frage geht in die Richtung, ob es sowas wie Code of Conduct gibt, was so ein bisschen die Kommunikation auch regelt, wie man innerhalb der Community miteinander umgeht oder ob sowas geplant ist. Gibt es da sowas? Gibt es da Bestrebungen oder läuft das einfach so, wie es läuft?
Ja, also es gibt irgendwelche Code of Conducts, gibt es durchaus für die Foren, über die wir vorhin schon geredet haben und so weiter. Da gibt es auch Moderatoren, die gegebenenfalls mal jemand sperren oder rausschmeißen. Passiert insgesamt aber relativ wenig. Und der beste Code of Conduct hilft halt auch nichts, wenn die Leute nicht sich ein bisschen dran halten und ein bisschen mitziehen. Und da ist es wie bei allen Sachen, die online passieren, gibt's es immer mal wieder, dass der Ton vielleicht nicht so ist, wie man es gerne hätte. Mhm. Aber ich finde ihn nicht besonders schlimm. Ich finde ihn im Großen und Ganzen eigentlich recht freundlich und hilfsbereit. Nicht immer kriegt man irgendwie die Antworten, die man gerne hätte. Gerade als Anfänger ist es halt manchmal schwierig. Ne? Da redet man mit Leuten, die seit 20 Jahren dabei sind, die gleichen Fragen schon 10.000 Mal beantwortet haben und die machen es dann vielleicht nicht immer so freundlich und so einfühlend, wie man das gerne hätte und so. Aber das ist bei allen Sachen so. Also ich glaube nicht, dass wir da besonders gut oder besonders schlecht sind. Und man muss da bedenken, wie bei allen Online-Communities, die Leute, die in diesen Foren aktiv sind, das ist jetzt nicht unbedingt der Durchschnitt. Das sind halt die Leute, die viel Zeit haben oder aus was für Gründen auch immer da mitmachen. Und das heißt nicht, dass das irgendwie die Community so abbildet. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, eher zu so einem Stammtisch oder sowas zu gehen, wo man mit den Leuten persönlich redet. Das gibt immer noch eine ganz andere Interaktion dann, als wenn man das nur online macht.
Ja, das klingt plausibel und das ist so ein Problem, da sehen wir ja in vielen Communities. Also die eigene Bubble, die kann entweder flauschig oder weniger flauschig sein. Das ist immer schwer, dann eine Lösung für alle zu finden. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass es generelle Moderation dann doch gibt. Und ich stimme dir zu, so ein Stammtisch ist prinzipiell eine feine Sache, wenn man mal wirklich die Menschen kennenlernen will. Die nächsten zwei Fragen gehen in die gleiche Richtung. Da geht es um User Experience. Da ist die Frage, ob es da Bestrebungen gibt, das vielleicht ein bisschen zu optimieren, zum Beispiel mit klickbaren Elementen in der Karte oder dass man sich vielleicht auch so ein bisschen an anderen Tools wie zum Beispiel Google Maps orientiert, die ja sehr intuitiv bedienbar sind. Seid ihr da zufrieden, wie es aktuell läuft?
Also da muss man sich halt immer darüber im Klaren sein, über was man denn jetzt hier genau redet, weil es gibt auf openstream.org zum Beispiel die Karte, natürlich, das ist die bekannteste, auf openstream.de haben wir auch eine Karte, die wir hier in Deutschland betreuen. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Karten und Apps, die irgendwie OpenStreetMap benutzen. Und jetzt kommt immer mal wieder Kritik, dass das eine oder andere so funktioniert oder nicht oder anders sein könnte und schöner und hübscher und wie auch immer. Da muss man immer gucken, über welche Karte reden wir denn jetzt eigentlich überhaupt hier oder welche App und so weiter. Und dann muss man uns überlegen, für wen das dann eigentlich gemacht ist und sein soll. Und insbesondere die Karte in openstream.org, die ist halt in erster Linie für die Community selber gedacht. Die ist dafür gedacht, möglichst viel zu zeigen. Deswegen ist die Karte auch so unglaublich voll mit allen möglichen Icons und allen möglichen Kram. Weil wir das, was die Leute eintragen, auch möglichst viel zeigen wollen. Und die ist in der Benutzung halt eher ausgelegt für nicht für den Gelegenheitsbenutzer, sondern für den Mapper. Und da gibt es zum Beispiel auch klickbare Elemente. Man muss halt wissen, dass man erstmal das aktiviert im Menü, den Datenmodus, und dann kann man da auch Sachen anklicken. Aber das ist nicht gedacht eigentlich als Karte für den Endnutzer. OpenStreetMap, das Projekt sozusagen, da gibt es zwei Meinungen im Projekt. Die einen sagen, wir sollten eigentlich überhaupt gar keine Karte haben, sondern wir sind einfach nur eine Datenbank und die andere Leute sollen die Karte nehmen und damit irgendwelche Dinge bauen. Und andere sagen, nee, wir sollten eine eigene Karte haben und die soll auch so toll sein wie Google, noch viel toller und benutzbar und so weiter. Und also diesen Streit in Anführungsstrichen haben wir schon sehr, sehr lange in der Community. Und dann muss man halt auch bedenken, dass es alles Aufwand ist. Das kostet alles Zeit, und zwar sehr viel Zeit, so eine Karte zu machen, die hübsch aussieht, die leicht zu benutzen ist und die in jedem Browser funktioniert und die in jeder also mit jedem Handy funktioniert. Und das ist auch alles ganz schön viel Aufwand. Mhm. Das ist halt die Frage, ob eine Community sowas leisten kann. Und ich bin da schon eigentlich ganz begeistert, was wir alle schon geleistet haben und was es da alles an Tools gibt. Und es gibt halt, wir hatten es vorhin schon mal davon, Open-Source-Projekte, gibt es halt nicht nur eine Lösung, sondern es gibt halt ganz viele verschiedene Lösungen. Und ich glaube, unser Problem ist da, dass wir zu wenig zeigen, welche anderen Seiten und Lösungen es noch gibt. Ne? Es gibt durchaus nämlich eine ganze Menge Webseiten, die für die eine oder andere Anwendung viel besser sind. Ja? Also zum Beispiel, wenn man jetzt die Fahrradfahrer, die schwören alle auf den B-Router, um ihre Routen zu planen. Und kann man 10 Millionen Sachen einstellen, wie genau und ob man jetzt eher mit dem Mountainbike unterwegs ist oder mit dem Rennrad und solche Dinge. Und wenn man das nicht weiß und diese Webseite nicht kennt, dann sagt man sich vielleicht, das Routing ist ja aber doof, das ist ja nur für Autos gedacht. Und so geht es halt bei vielen Sachen. Man muss so ein bisschen eben die Tools finden, die für die eigene Anwendung die richtige sind. Und das tun wir, glaube ich, zu wenig noch, das rausstellen, was es da an Möglichkeiten gibt. Wir haben es jetzt versucht, auf OpenStreetMap.de das so ein bisschen mehr anzufangen, ein bisschen so auszuwählen, was gibt es denn an Sachen, auf die man verweisen kann. Das müssen wir aber auch noch viel mehr ausbauen. Bei mir geht es auch selber manchmal so, dass ich irgendwas nicht mehr weiß. Da gab es ein tolles Tool, was für eine bestimmte Anwendung eben genau die richtige ist. Und ein Tool, was für alle funktioniert, die Karte, die für alle richtig ist, das wird es eh nie geben.
Das stimmt wohl. Ja, B-Router kannte ich auch nicht bisher. Das ist spannend, weil da kann man wirklich extrem viel einstellen. Du hast schon gesagt, ich kann hier auswählen Auto, Trekkingrad, Moped, Liegerad, Velomobil, Rennrad. Also da kann ich wirklich auch genau die Art des Fahrrads eintragen. Und das, glaube ich, das ist natürlich super, wenn ich hier meine Route plane. Also das ist ein sehr, sehr vielseitiges Tool, wie mir scheint. Die letzte Frage geht in die Richtung, ob es denn eine Möglichkeit gibt oder vielleicht mal geben könnte, bei der Kartendarstellung und bei der Routenplanung zum Beispiel auch den aktuellen Verkehrsfluss zu integrieren. Zum Beispiel könnte man ja über APIs Fahrplanabweichungen im ÖPNV mit einplanen. Also so fertige Tools wie Google Maps zum Beispiel, die machen das ja über Eigendatenerhebung. Das scheidet hier natürlich aus. Aber es gibt ja zum Beispiel öffentlich verfügbare Quellen, zum Beispiel unter dem Schlagwort Open Data gibt es ja auch häufig regionale Verkehrsanbieter, die ihre eigenen Daten konsumierbar machen. Das wäre doch cool, wenn man das korrelieren und integrieren könnte.
Das wäre sehr cool. Also das ist sicher eines der Sachen, die viele Leute noch davon abhalten, von Google zu OpenStreetMap zu wechseln. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber geredet, dass die das machen können, weil sie ihre User alle belauschen. Mhm. Es gibt ein bisschen öffentlich verfügbare Quellen, aber alles, was ich bisher gesehen habe da, war im Vergleich zu dem, was jetzt Google oder sowas kann, viel, viel schlechter. Also die haben dann halt so ein paar Verkehrsknotenpunkten, haben die irgendwelche Zählsysteme, wo die Kommune dann oder die an Bundesautobahnen oder sowas zählen, wie viele Autos da vorbeifahren. Und da kann man an solche Daten vielleicht kommen, aber das ist beileibe nicht flächendeckend und Ja, ich weiß nicht, wie weit man damit kommt, soll aber gerne mal jemand ausprobieren, also die OpenStreetMap-Daten nehmen und diese Sachen nehmen und da irgendwas draus machen, wäre vielleicht ja mal ein gutes Projekt für Studierende, sowas mal ausprobieren, was es da gibt. Ansonsten fürchte ich, wenn wir die Daten, wir haben die Daten nicht, wir können die Daten nicht erheben, wir wollen unsere Benutzer auch nicht belauschen, also wir jetzt von OpenStreetMap aus. Es gibt durchaus einige Firmen, die OpenStreetMap benutzen und darauf aufbauend solche Dinge auch machen. Mit Fahrplanabweichung im ÖPNV oder sowas, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil wenn die ÖPNV-Unternehmen diese Informationen rausgeben und das tun die ja eigentlich teilweise schon und müssen es in Zukunft auch nach EU-Regelungen, müssen die das alle rausgeben, dann kann man sowas natürlich machen. Das geht aber jetzt dann über das hinaus, was OpenStreetMap macht. Wir machen die Karte und das müssen dann andere Leute machen, sozusagen diese Karte zu nehmen und dann die Fahrpläne damit zu integrieren. Aber das gibt es ja durchaus auch schon. Also wir haben ja vorhin schon gesehen, viele Verkehrsverbünde bieten sowas schon auf OpenStreetMap-Daten an. Also das ist, das gibt es schon, beziehungsweise da gibt es auch Apps, die sowas dann so ein bisschen integrieren und so. Da denke ich mal, das wird auch in den nächsten Jahren noch mehr werden jetzt, wenn mehr und mehr von diesen Fahrplandaten von ÖPNV oder nicht nur die Fahrplandaten, sondern auch die aktuellen Daten von ÖPNV-Unternehmen rausgegeben werden, dass es da Verbindungen gibt.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Mehrwert. Also ich benutze zum Beispiel schon seit Jahren kein Google Maps mehr zur Navigation. Ich benutze da immer OpenStreetMap oder halt Dienste, die OpenStreetMap nutzen. Also Apple Karten nutzt ja auch OpenStreetMap und ergänzt dann aber halt noch weitere Informationen. Also auch da gibt es ja zum Teil schon Informationen über den ÖPNV, den wird aber Apple dann eben selbst erheben oder über andere Wege bekommen. Und wenn man das natürlich so generalisiert für alle ÖPNV-Anbieter da draußen hätte, das wäre natürlich toll, aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein Weg. Aber es wäre wert, den zu gehen. Da stimme ich dir absolut zu. Ja, tausend Dank für die ganzen tollen Infos, Jochen, die du mit uns geteilt hast. Also ich fand das super interessant, da mal zu hören, was sich da in den letzten 20 Jahren so getan hat und wo es in Zukunft hingehen könnte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
Zum Abschluss vielleicht, wenn jetzt jemand unter unseren Zuhörenden Interesse dran hat, hier mitzuwirken, welchen Tipp würdest du der Person geben?
Genau, also am besten mal auf openstreetmap.de gehen und da ein bisschen rumklicken. Da gibt es so die ersten Informationen, wie man mitmachen kann. Dann würde ich sagen, probiert mal die Street Complete App aus als erstes. Damit hat man so ein bisschen niedrigschwelligen Einstieg. Die gibt es im Play Store und die gibt es aber auch bei den freien Store, wenn man den nicht hat.
F-Droid,
ja. Genau. Für Apple-Handys gibt es das Ding auch. Das ist ein guter Einstieg, um mal loszulegen. Und je nachdem, was eure Interessen und Fähigkeiten sind, guckt euch mal die verschiedenen Editoren an oder sowas und fangt einfach mal an. Klar macht man am Anfang auch mal was falsch oder nicht ganz richtig, sage ich jetzt mal. Aber darf man sich auch nicht zu sehr Angst vor machen lassen. Probiert mal was aus. Irgendjemand wird sich schon beschweren, wenn es ganz furchtbar falsch war. Aber so hier eine Kleinigkeit mal eintragen, irgendeinen Bäckerei-Eintrager oder irgendwas, das ist nicht schwierig. Und dann einfach mal loslegen und mitmachen und dann kommt man da schon rein.
Ja, anders funktioniert es auch nicht. Ne? Es ist ja egal, ob ich jetzt eine Programmiersprache lerne und zu einem Open-Source-Projekt beitragen will oder so. Irgendwo muss man die ersten Schritte machen und da hat man ja auch in aller Regel Verständnis für, dass da nicht alles perfekt sein kann. Dafür lernt man es ja auch. Also das ist, glaube ich, ein guter Tipp, da einfach mal reinzugucken.
Genau.
Ich packe auch noch ein paar Links in die Nachlese. Also wir hatten es schon kurz angedeutet, der Falk Czeile, der hatte auf der Froscon einen interessanten Vortrag zu dem Thema gehabt. Und es gibt auch eine Jubiläumsseite von OpenStreetMap, wo auch die einzelnen Meilensteine und die Highlights der 20 Jahre nochmal vermerkt sind, wenn ihr da nochmal mehr in das Rabbit Hole reinfallen wollt. Und wir haben hier auch noch zwei Podcasts, die ein bisschen älter sind. Weiß ich nicht, ob du da noch was zu sagen willst, Jochen. Du hast ja heute nämlich nicht zum ersten Mal über das Thema gesprochen.
Ja, ich habe schon ein paar Mal über OpenStreetMap geredet, bei verschiedenen Gelegenheiten. Mein erster Podcast mit Video war das sogar, war kurz nachdem ich im Projekt eingestiegen bin, 2007 schon. Das können wir mal verlinken. Das ist so ein bisschen eine Zeitreise, wie das damals war. Sah schon ganz anders aus. Und ich bin auch schon im Fernsehen interviewt worden und ich war bei Chaos Radio Express. Da kann man sich also den Podcast anhören. Das sind alles schon ältere Sachen. Da stimmt vielleicht das ein oder andere nicht mehr. Aber wenn man möchte, kann man sich da rein vertiefen.
Das ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuhören. Also gerade diesen Videopodcast finde ich deswegen interessant, weil man sieht dann ja auch, wie du an so einem Rechner stehst und dann diese Seite und das Wiki zeigst. Und das ist einfach so eine schöne kleine Zeitreise, mal wieder so ein Firefox 3.0 zu sehen und ältere Java-Software. Also das ist ja auch schön, wenn man sieht, wo man herkommt und wo man jetzt gelandet ist 20 Jahre später. Und das ist doch eine tolle Sache.
Auf jeden Fall, ja. Das habe ich mir natürlich damals nicht in meinen wildesten Träumen ausgemalt, dass wir so weit kommen würden mit diesem Projekt und dass das wirklich so populär wird und wir auch wirklich weltweit so viele Daten haben und dass man also wirklich ja nach Kenia fliegen kann und da mit OSM navigieren kann und solche Dinge. Also das ist schon... Und übrigens im Flieger auch eine OSM-Karte hat in dieser Videoanzeige vor einem, wo man sehen kann, wo der Flieger gerade ist. Wenn man da reinzoomt, findet man auch eine M-Karte, zumindest bei dem Lufthansa-Flugzeug, in dem ich saß. Also wir sind wirklich überall.
Ja, das ist super. Und da könnt ihr stolz drauf sein. Und ich hoffe, ihr macht noch möglichst lange, aber mindestens die nächsten 20 Jahre weiter so. Denn bei mir ist es auch Teil des Alltags und wünsche mir, dass das möglichst lange so bleibt. Also alles Gute für die Zukunft und vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Dann vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörende, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr dazu denkt, beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Und dann hören wir uns morgen zu einem weiteren Türchen. Bis dahin. Ciao.